Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Ja, wir sind ja jetzt mittendrin im Winter und in einigen Regionen, sogar bei mir ein bisschen, gibt es Schnee, teilweise aber auch wirklich beachtliche Mengen Schnee und Eis. Und wie ist das, seid ihr Team Ski oder Team Snowboard oder fahrt ihr lieber Schlitten? Wie ist da so eure Vorliebe?
So eine schöne Rodelabfahrt kann man nicht abschlagen, finde ich. Der Wintersport kann schon auch echt ein ziemliches Vergnügen sein. Allerdings, wir machen uns nichts vor, in den letzten Jahren auch ein wirklich immer kostspieligeres. Und zwar nicht nur finanziell, sondern ehrlicherweise angesichts des Klimawandels ja auch auf Kosten der Umwelt. Und nachdem Witterung immer unvorhersehbarer wird, stellen sich viele eigentlich auch die Frage, kann, soll, darf ich denn überhaupt noch guten Gewissens in den Skiurlaub fahren? Oder macht es eigentlich Sinn, dass mein Kind überhaupt noch Skifahren lernt?
Genau, wir schauen uns heute mal etwas genauer an, welchen Herausforderungen der Wintersport sich stellen muss, welche Ansätze es schon gibt für eine neuere, schonendere Nutzung der Natur. Und wir gehen auch der Frage nach, ob es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten überhaupt noch so viel Pistengaudi geben wird. Und das Wort kommt von Julia, das habe ich hier nicht ins Skript geschrieben. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
und Julia.
Die meisten Kinder, würde ich behaupten, gerade so im Süden Deutschlands, lernen Skifahren ja schon ziemlich früh. Julia und ich gehören beide nicht dazu. Gut, ich komme jetzt auch nicht auf den Süden, da bot sich das nicht so an. Aber ich muss sagen, ich habe Skifahren vor ein paar Jahren einmal ausprobiert. Und konnte ehrlich gesagt weder dem Schwitzen auf der Piste, noch den überfüllten Skilifts, noch meinen sehr blauen Schienbeinen, noch sonst irgendwas besonders viel abgewinnen. Also abgesehen davon, dass das ein ganz schön teures Vergnügen war, selbst für den einen Tag, war das einfach echt nicht so mein Sport. Und ich muss sagen, also so Schnee und gerade auch dann bei Sonnenschein und so in den Bergen zu genießen, ist total schön. Aber dabei stehe ich dann halt lieber sicher auf meinen eigenen Füßen als auf Skiern. Aber wie ist es bei dir? Du bist ja schon viel in den Bergen oder auch so im Voralpenland unterwegs. Was für Erfahrungen hast du denn da so mit Outdoor-Aktivitäten im Winter?
Also, wir haben es ja schon in der Einleitung gesagt, Schlittenfahren mag ich total gerne, tatsächlich auch gerne über längere Pisten, das finde ich schon richtig schön. Aber ja, Skifahren ist jetzt auch nicht so ganz mein Ding. Ich war zum Skilager in der 8. Klasse und das fand ich auch nicht so richtig erfüllend, abgesehen davon, dass ich, glaube ich, einigermaßen talentfrei bin.
Kann ich nachfühlen.
War das jetzt nicht so das absolute Erlebnis diese ganze Woche, ehrlich gesagt. Da hätte mir vielleicht einmal ausprobieren oder irgendwie auch echt einfach ein bisschen besserer Skiunterricht schon besser getan. Aber sei es drum. Womit ich aber ganz massiv irgendwie mich auseinandergesetzt habe, war tatsächlich mit den Klimaauswirkungen im Wintersport. Und mir ist das massiv aufgefallen Anfang 2022. Und zwar war ich da Silvester im Allgäu und bin dann zum ersten Mal in meinem Leben auch tatsächlich zu einem Wintersport-Event vor Ort gegangen und habe das mir mal live angeschaut. Und auf diesem Weg da zu dem Neujahrsskispringen nach Garmisch-Partenkirchen sind wir vorbeigefahren eben an verschiedensten Skipisten. Und ehrlich gesagt konnte man die zu der Zeit eigentlich beim besten Willen nicht so nennen, weil im Grunde war das eigentlich ein Hügel, der irgendwie matschig braun, an manchen Stellen vielleicht noch leicht grünlich war. Und da lief dann so eine Schneezunge ins Tal, auf der sich logischerweise natürlich alle in ihren quietschbunten Skianzügen tummelten. Und auch an der Skisprungschanze dann selber waren wir halt in so einem Betonstadion und auf Kunsteis. Also es war dann einfach so ein Ausläufer, der dann noch reinragte. Die Stimmung war ehrlich gesagt mäßig. Also irgendwie habe ich das nicht so gut im Kopf. Mag vielleicht auch dran liegen, dass da die deutschen Springer irgendwie nach dem Auftakt in Oberstdorf bei der Vierschanzentournee jetzt nicht mehr unbedingt Chancen hatten in der Gesamtwertung. Aber so oder so hat sich dieses Bild bei mir so eingebrannt. Also diese künstlichen Schneezungen da in der Landschaft und diese immensen Menschenmassen eigentlich, das war schon fast surreal. Und es ist ja tatsächlich kein Geheimnis, die Forschenden warnen seit mehreren Jahrzehnten vor den Auswirkungen von Wintersport eben auf das Klima und die Umwelt. Und da würde ich dich mal bitten, Jana, magst du mal einmal so ein bisschen in die Chronologie einsteigen?
Das kann ich gerne mal machen. Kurzer Abriss. Wir gehen mal zurück in die 70er Jahre. Die sind auch schon 50 Jahre her mittlerweile. Wahnsinn. Aber genau, da fangen wir jetzt mal an. Ihr kennt das Ganze, da begannen Forschende wirklich ein bisschen intensiver mit Untersuchungen und Berechnungen, wirklich im größeren Stil zum Klimawandel und auch seinen potenziellen Auswirkungen. Und dann gab es natürlich diesen wahnsinnig durchschlagenden Bericht, die Grenzen des Wachstums, des Club of Rome, das war 1972. Das gilt so als eine der frühen Warnungen vor den Umweltauswirkungen menschlicher Aktivitäten, sprach jetzt aber nicht schon spezifisch den Wintersport an, den hatte man da noch nicht so auf der Rechnung. Der war auch damals einfach, denke ich, noch nicht so riesig wie heute, muss man natürlich auch sagen. Denn in den 90er Jahren befassten sich schon verschiedene wissenschaftliche Studien mit den Auswirkungen des Klimawandels auf Wintersportregionen tatsächlich. Und dabei spielte dann auch der Weltklimarat, also der IPCC, eine wichtige Rolle. Und in den 2000ern gab es dann verschiedene wissenschaftliche Arbeiten auch von KlimaforscherInnen und Umweltorganisationen, die sich wirklich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf Skigebiete befasst haben. Und Organisationen wie die FIS, das ist der Internationale Skiverband, und Umweltgruppen starteten dann auch wirklich schon Initiativen, die den ökologischen Fußabdruck von Wintersportveranstaltungen reduzieren sollten. Und dann gehen wir in die 2010er Jahre, also sind wir schon relativ nah an der Gegenwart dran. Und da wird es einfach immer mehr klar, zunehmende Erwärmung und andere klimatische Veränderungen sorgen in vielen Wintersportgebieten für immer mehr Diskussionen über nachhaltigen Tourismus. Und es werden eben auch vermehrt Studien veröffentlicht, die konkrete Auswirkungen des Klimawandels auf Schnee und Skisport dokumentieren. Und die Skigebiete setzen sich notgedrungen immer mehr mit Anpassungsstrategien auseinander, also zum Beispiel Kunstschnee, erneuerbare Energien und umweltfreundliche Infrastrukturentwicklung.
Genau, da kommen wir später nochmal konkreter dazu. Wir sind damit aber jetzt einmal in der aktuellen Zeit angekommen, wenn man so will, und damit einfach bei einem Wintersport, der so vielfältig ist wie noch nie zuvor. Also es gibt die diversesten Disziplinen und da auch eben Wettbewerbe, also von Ski Alpin über Snowboard, Langlauf, Eishockey, Biathlon, Skispringen, Eiskunstlauf, Rodeln und. Und das jetzt sowohl natürlich im privaten Kontext als eben auch auf professioneller Ebene. Da wollen wir jetzt nochmal eine Unterscheidung machen. Wir wollen uns heute ja vor allem auf den privaten Winterurlaub konzentrieren. Denn wir Deutschen lieben diesen, und dank Alpenregionen in Deutschland, Österreich, Schweiz ist eben diese Dachregion generell einfach ein super beliebtes Reiseziel geworden für Winterurlaube. Und da auch noch mal eine kleine Statistik. Etwa ein Drittel der deutschen WintersportlerInnen fährt laut Umfrage zweimal pro Jahr in den Skiurlaub. Ein Drittel sogar öfter als zweimal, also doch relativ häufig. Und da verwundert es auch nicht, dass Deutschland laut Statista mit etwa 15 Millionen SkifahrerInnen und SnowboarderInnen nach den USA die zweitgrößte Skination der Welt ist.
Wahnsinn, oder? Das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber
ziemlich irre, ne, muss man sagen. Also die Begeisterung ist wirklich groß. Genau, auch nochmal ein Blick in die Statistik, denn unter den Ländern mit den meisten Skigebieten weltweit liegen wir mit knapp 500 an der Zahl auf Platz 3 hinter China, was ja flächenmäßig deutlich größer ist, und Japan. Auch da nochmal ein Blick ins Nachbarland, denn die meisten Deutschen wiederum verbringen den Skiurlaub am liebsten in Österreich.
Ja, trotz unserer ganzen Skigebiete fahren wir dann doch lieber weg.
Aber unser Nachbarland lebt natürlich recht gut vom Wintertourismus, keine Frage. In der Saison 2022-23 gab es dort knapp 70 Millionen Gästeübernachtungen, was wirklich schon ziemlich der Wahnsinn ist. Der touristische Umsatz lag in den Wintermonaten zuletzt damit bei 11 Milliarden Euro, also wirklich ein echt großer Markt, muss man sagen.
Ja, großer Markt. Und wir wissen, wo ein großer wirtschaftlicher Markt ist, sind die Umweltfolgen meist nicht weit. Und klar müssen wir auch darüber sprechen, was für negative Auswirkungen auf Klima, Natur und Umwelt dieser Wintersport eben hat. Also erstmal ganz generell, klar muss man das Thema Schneekanonen und künstliche Beschneiung ansprechen. Ihr könnt euch denken, das verschlingt enorm viel Wasser und sorgt tatsächlich auch schon für lokale Knappheiten. Denn natürlich Bäche und Flüsse können diese Wassermenge im Winter gar nicht liefern. Dann hebt man also noch zusätzlich künstliche Speicherseen aus und greift da wirklich einfach in die Wasserversorgung vor Ort ein, was natürlich einerseits für die Natur schon katastrophal ist, aber auch für die Menschen, die da leben und eben auch auf Trinkwasser angewiesen sind. Dann wird für den Schnee teilweise nicht überall, da gibt es verschiedene immer nach Bundesland irgendwie unterschiedliche Regelungen, aber werden da auch Chemikalien teilweise eingesetzt mit möglichen Auswirkungen auf Umwelt und auch unsere menschliche Gesundheit, der Energieverbrauch, die Luftverschmutzung. Also diese künstliche Beschneiung ist schon ein ganz schöner Faktor, muss man sagen. Dazu kommt aber auch fast noch größer, würde ich sagen. Ich glaube, das ist wirklich mit das Schlimmste, diese riesige Infrastruktur, die da drumherum entstanden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten und immer noch entsteht. Also Straßen, Seilbahnen, Parkplätze, natürlich Hotels, was da alles mit dranhängt. Diese Eingriffe können die natürliche Landschaft stark verändern, tun es schon. Lebensräume zerstören, Biodiversität beeinträchtigen, das ganze Programm.
Und das ja nicht nur im Winter, muss man bedenken, sondern
genau.
Die bleiben ja ganzjährig dort verfügbar oder wie auch immer man es nennen will.
So ist es. Und ein großer Posten, da gehen wir später auch noch mit drauf ein, also eigentlich der größte Posten tatsächlich mit Abstand in der CO2-Bilanz des Skiurlaubs, sind An- und Abreise, weil eben die meisten per Auto oder sogar per Flugzeug anreisen. Dann kommt noch dazu der Betrieb von Skiliften, Pistenraupen und eben auch die Menschenmassen, die Julia schon angesprochen hat. Das alles verdichtet den Boden und schädigt die Vegetation. Und dieser Bodenverlust, Erosion, was daraus entsteht, ist tatsächlich also nicht nur ökologisch schwierig, sondern du hast dadurch mehr Überschwemmungen, Schlamm- und Gerölllawinen und die Rodung der Wälder, die oft eben damit auch einhergeht, verstärkt diesen Effekt und vergrößert zudem die Lawinengefahr im Winter. Also es ist wirklich auch einfach ein riesiges Gefahrenpotenzial, das dadurch entsteht. Und dazu kommen natürlich überall, wo Touris sind, ist der Müll nicht weit, also Abfall, der liegen gelassen wird in Massen. Natürlich aber auch Bauabfälle, Verpackungsmaterialien, Chemikalien, die eben mit der Infrastruktur, mit der Beschneiung und so zusammenhängen. Und eben auch nicht zu vernachlässigen, diese immer größer werdende menschliche Aktivität in Wintersportgebieten stört Wildtiere. Die leben da ja auch immer noch und haben auch ihr Anrecht dazu leben. Und deren Lebensräume werden aber immer weiter eingeschränkt. Das sorgt dann für Verhaltensänderungen, Rückgang von Populationen und auch immer wieder Konflikte zwischen Mensch und Tier.
Also wir haben es gerade eigentlich schon anklingen lassen, ich möchte es aber nochmal ganz deutlich sagen, denn ironischerweise trägt ja der Wintersport quasi selber zum Klimawandel mit bei, weil einfach ein enormer Energieaufwand hinter Beschneiung, Beleuchtung, Betrieb von Skiliften und allem, was da drum herum ist, steckt.
Also man versaut sich selbst den Schnee quasi.
Genau. Und gleichermaßen sind ja diese Skigebiete, aber auch wir sehen es ja allerorten, besonders anfällig auch einfach für die Auswirkungen des Klimawandels. Denn logisch, wenn irgendwie die Temperaturen steigen oder die Niederschläge sich verändern, dann beeinflusst das auch einfach die Schneedecke. Aber jetzt nochmal ganz konkret, wie lässt sich das in Zahlen wirklich festmachen? Und das finde ich eigentlich, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jana hat vorher eine Chronologie gemacht und ist 50 Jahre zurückgegangen. Und vor 50 Jahren war es so, dass die Winter in den Alpen 30 Tage länger waren als heute. Das ist ein ganzer Monat, der uns über diesen Zeitraum quasi verloren gegangen ist, ein Winter in den Alpen. Das ist, finde ich, schon immens, wenn man sich das mal vorstellt. Und das ist jetzt keine immense Zeitspanne, 50 Jahre. Trotzdem wird natürlich der Wintersport immer mehr kommerzialisiert. Ich hatte in einem Statement von einem Forschenden gelesen, der gesagt hat, naja, eigentlich melkt man irgendwie eine kranke Kuh. Und ich finde das Bild eigentlich ganz passend und ganz bezeichnend, so traurig es ist. Und die Skisaison, obwohl sozusagen diese Zeitspanne, die ich gerade angedeutet habe, verloren gegangen ist, also dieser Monat, den der Winter eben später beginnt, trotzdem wird die Skisaison immer weiter nach vorne gezogen und es wird irgendwie alles dafür getan, dass über einen möglichst langen Zeitraum dann eben entsprechend Schneeverhältnisse geschaffen werden, die vermarktet werden können. Das hat Folgen und in den Alpen sieht man das daran, dass über 80.000 Schneekanonen etwa 100.000 Hektar Skipisten beschneien. Also auch das eine immense Zahl. Und was da konkret dahinter steckt, diese verbrauchen etwa dreimal so viel Wasser wie komplett München, was ja auch eine Millionenstadt ist, und rund 1 Million Kilowattstunden Strom. Das ist dann wiederum ungefähr so viel wie die 500.000 Haushalte, die es in Nürnberg gibt. Also wirklich auch das eine immense Zahl. Man muss aber einen kleinen Schritt nochmal zurück machen. In Bayern ist es beispielsweise so, dass in Anführungszeichen nur rund ein Viertel der Skipisten künstlich beschneit werden, wohingegen das in Südtirol, in Italien, schon über 90%, also man kann sagen nahezu alle, mittlerweile sind.
Da fragt man sich, ob man überhaupt noch in Südtirol Skifahren muss. Sollte man das Ganze vielleicht wirklich einfach komplett lassen, wenn der Schnee gar nicht mehr da ist? Trotzdem muss man aber sagen, Temperaturanstieg in den Bayerischen Alpen, auch wenn da noch nicht ganz so viel beschneit wird, ist auch enorm. In den letzten 100 Jahren mit 2 Grad Celsius doppelt so hoch wie im globalen Durchschnitt. Also wenn es immer so heißt, ja, so 1,5 Grad und so ist nicht so viel, man muss das halt auch immer regional sehen und in einigen Regionen ist es eben schon deutlich mehr. Das bedeutet, der Permafrost taut auf, das heißt dann Hangrutsche, Feldstürze treten vermehrt auf, aber auch diese ja doch eigentlich sehr stark an die Temperatur und die Umstände dort angepasste Artenvielfalt leidet. Wir haben darüber in der Nationalparkfolge auch schon mal gesprochen, dass gewisse Arten sich jetzt zum Beispiel immer weiter in die Höhe bewegen, weil es da dann kälter ist, aber irgendwann ist so ein Berg halt vorbei und dann kann man nirgendwo mehr hin, wo es noch kälter ist. Und dazu kommt auch, dass durch das Tauen des Permafrosts der Gletscher die Wasserversorgung vieler Regionen gefährdet ist. Denn die sind natürlich sehr stark angewiesen, auch auf dieses Schmelzwasser und so weiter. Und der südliche Schneeferner zum Beispiel in den Bayerischen Alpen, der hat schon so viel Eis verloren, dass er seit Sommer 2022 gar nicht mehr als Gletscher gilt. Und seinem nördlichen Pendant geben ExpertInnen vom Alfred-Wegener-Institut noch maximal 20 Jahre, bis auch der komplett verschwunden ist.
Das sind wirklich düstere Aussichten. Ähnlich düster, ehrlicherweise, sehen das Greenpeace-Aktivisten, die diesen südlichen Schneeferner-Gletscher quasi schon zu Grabe getragen haben. Und als ob das nicht alles irgendwie schon traurig und schlimm genug wäre, werden Gletscher auch noch aktiv zerstört, also schmelzen nicht nur weg aufgrund Klimaerwärmung und anderer Bedingungen. Laut Recherche von Greenpeace wurden beispielsweise Teile vom Tiroler Rettenbach-Gletscher für, und jetzt sind wir wieder im professionellen Bereich, das Ski-Weltcup-Opening in Sölden zerstört, damit die Abfahrtsstrecke optimiert werden konnte. Also auch das ist wirklich ein Riesenproblem. Das Großevent war Startschuss des alpinen Skiweltcups des Internationalen Skiverbands FIS, der sich ja sonst nach außen ganz gerne Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreibt. Aber da sehen wir einfach, das ist irgendwie ein riesengroßes Thema.
Hinter den Kulissen passieren dann eben doch andere Dinge.
Genau. Und auch Österreichs Gletscher schmelzen ja sowieso gerade schon in rasantem Tempo, denn laut einem Gletscherbericht des Alpenvereins könnten die österreichischen Alpen spätestens in 50 Jahren schon eisfrei sein. Also ihr seht, wir sind in einer ähnlichen Zeitspanne unterwegs und das ist schon wirklich erschreckend. Das heißt, da sollte wirklich der Schutz statt Zerstörung oder Kommerzialisierung oberste Priorität haben. Andererseits muss man sagen, der Profi-Wintersport wird, wie viele andere Sportarten auch, über Fußball möchte ich gar nicht anfangen, irgendwie auch immer absurder, was Ausrichtungsstätten anbetrifft. Denn die asiatischen Winterspiele in 2029 finden in Saudi-Arabien statt und man fragt sich, wie das irgendwie sein kann, das in einen Wüstenstaat zu verlegen.
Es findet ja erstaunlich viel in den letzten Jahren in Saudi-Arabien statt. Wie kann das nur zustande kommen?
Wenn man internationalen Geldströmen folgt, wundert es irgendwie nicht. Andererseits ist es natürlich eigentlich eine totale Farce, das dorthin zu bringen, weil was hat denn letztlich ein Wüstenstaat irgendwie mit Wintersport zu tun? Aber gut, es gibt auch Kuriositäten an der Stelle. Das kann aber nicht die Zukunft sein in unseren Augen. Also lasst uns dadurch jetzt mal konkret drüber sprechen, wie könnte denn eine nachhaltigere Zukunft des Wintersports stattdessen aussehen? Ja, wie kann denn nun Wintersport umweltfreundlicher gelingen? Und da schauen wir uns jetzt erstmal an, was wir alle selbst konkret tun können. Als allererstes schon mal in der Planung entsprechend berücksichtigen. Das heißt, am besten eben schon gar nicht mit dem Flieger und am besten auch nicht mit dem Auto, sondern klimaneutral anreisen und ganz wichtig, länger bleiben. Denn nach Schätzungen sind es 75-85% des CO2-Ausstoßes im Wintertourismus, die nur auf An- und Abreise entfallen. Deshalb unsere Empfehlung, bitte Fernbus oder Bahn und auch vor Ort dann den öffentlichen Nahverkehr im Blick haben, um sich da entsprechend schon mal richtig aufzustellen. Und auch bei der Auswahl des Skigebietes könnt ihr schon das ein oder andere richtig machen. Also guckt, dass ihr ein schneesicheres Skigebiet findet, das möglichst eben ohne Schneekanonen auskommt und eben am besten darauf achten, dass das Gebiet auch den Sommertourismus betreibt, also dass die Infrastruktur eben nicht nur für den Winter dort entsprechend genutzt wird.
Und dass die Natur auch im Sommer schön aussieht, das ist halt schon ein Indikator dafür, dass da ein bisschen mehr
Absolut.
Sorge getragen wird.
Richtig. Dann gibt es auch noch ganz konkret einen Hinweis zu Unterkünften und Veranstaltern. Da könnt ihr euch nämlich an einer Zertifizierung, also an einem Umweltsiegel wie der Blauen Schwalbe orientieren, was dann besagt, dass diese Unterkünfte und VeranstalterInnen auf Energie- und Wassereinsparungen und eben auch Müllvermeidung achten.
Genau. Und wenn ihr dann das alles schön geplant habt und vor Ort seid, dann auch wirklich Skiferien sollte man sowieso am Stück machen, wenn und nicht mehrfach irgendwie anreisen und sagen, ja, wir haben hier eine Unterkunft und fahren dann immer mal wieder zur Piste. Also bitte reist dann auch möglichst nah an und wie gesagt, setzt dann auf Bus oder so. Das geht einwandfrei. An diesem einen Skierlebnis, das ich da hatte, haben wir das auch so gemacht. Man kam auch super mit dem Bus zur Piste. Und die Ausrüstung, gerade wenn ihr das nur gelegentlich macht, selbst wenn es ein, zwei Mal im Jahr ist, dann kann man die Ausrüstung eben auch leihen, statt sie selbst zu kaufen und sie dann einfach 360 Tage im Jahr im Keller einzumotten. Und selbst wenn ihr öfter mal das Ganze euch gönnt, dann braucht man auch nicht jedes Jahr eine neue Ausrüstung. nur weil es gerade irgendwie einen neuen Trend gibt bei der Kleidung oder was auch immer. Also bitte behaltet die Sachen wie Kleidung generell möglichst lange. Kauft auch gerne gebraucht. Ich meine, gerade Skikleidung ist ja auch, oder Ausrüstung ist ja sehr, sehr teuer. Da kann man eh auch lieber da mal gucken, was es da für gute gebrauchte Angebote gibt. Und ganz wichtig auch, bitte bleibt auf der Piste. Das ist vielleicht ein bisschen Abenteuer oder auch dieses Tiefschneefahren, was dann so, oh, super schön, idyllisch in der Natur. Nee, genau dieser Natur schadet ihr damit enorm, denn ihr kennt das bestimmt, also gerade Wildtiere, die dann aufgescheucht werden, die verbrauchen enorm viel Energie, wenn sie fliehen. Das kann durchaus dafür sorgen, dass die einfach sterben, weil sie im Winter sowieso eigentlich auf Sparflamme fahren sollen und dann so zugrunde gehen, weil irgendwelche Leute meinen, sie müssen da abseits der Piste fahren. Und generell natürlich kann man da viel zerstören und riskiert außerdem Lawinen. Also man riskiert da wirklich das eigene Leben und das andere. Also das muss bitte bleibt einfach auf der Piste, dafür sind sie da und es gibt mehr als genug davon.
Genau, du sagst es. Und damit kommen wir schon zu ein paar Ansätzen aus Wintersportgebieten direkt. Eins habe ich mal mitgebracht, einfach weil ich es irgendwie so kurios fand. Und zwar gab es erste Versuche ungefähr vor 15 Jahren in Davos in der Schweiz. Ihr habt wahrscheinlich bei der Weltklimakonferenz mitbekommen, dass das eigentlich ein relativ eingeschneites Tal ist. Die haben aber eine sogenannte Snow-Farming-Anlage in Betrieb genommen. Und die gibt es nun auch in Ruppolding in Bayern als erstes. Und da bevorratet man sich quasi mit Schnee. Also man legt so ein Depot von Schnee an. Nur mal, um eine Größenordnung mitzugeben, das sind etwa 15.000 Kubikmeter Kunstschnee. Und die werden von den Schneekanonen wiederum dann produziert, wenn gerade günstige Bedingungen sind. Also eben möglichst wenig Energie aufgewendet werden muss. Und dann in ein Silo gebracht. Also man muss sich das relativ riesig dimensioniert vorstellen. Und unter Styropor gepackt, mit einer Plastikfolie zum Schutz abgedeckt. Und dann quasi durch den Sommer gebracht. Das heißt, nicht überwintert, sondern quasi übersommert. Und klar kann man sich vorstellen, da bleibt jetzt nicht die gesamte Schneemenge erhalten. Ungefähr 20-30% gehen verloren. Und ihr könnt euch wahrscheinlich angesichts dessen auch schon vorstellen, und auch wenn ich euch die Kosten dafür nenne, für diese Aktion, das sind nämlich in etwa 50.000 Euro, dass es sich dann nicht darum handelt, dass man da Privatmenschen irgendwie Schnee zur Verfügung stellen möchte, sondern diese Schneemenge gilt sozusagen als Garantie für den Biathlon-Weltcup, dass der entsprechend uneingeschränkt stattfinden kann. Vergleichbar ist es auch in Oberstdorf von der Technik her. Das wird dann für die Langlaufwettbewerbe dort verwendet. Aber wie dem auch so ist, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, auch was sozusagen die Schneekanonen und deren Leistung irgendwie anbetrifft und wann günstige Bedingungen sind. Das schwankt ja immer so nach Standorttemperatur und überhaupt da irgendwie Zahlen zu erheben, ist so ein bisschen schwierig. Deshalb nähert man sich da quasi mit den Werten, also errechnet da so einen Durchschnitt, und Beschneiungsanlagen als solches funktionieren, wie schon gesagt, immer unterschiedlich. Da spielen Faktoren rein wie Pistenerschließung, aber auch geografische Lage, das Höhenprofil. Und viele dieser Zahlen werden ehrlicherweise nicht veröffentlicht. Es gibt da auch jetzt keine irgendwie Berichtspflichten oder ähnliches, fallen teilweise in Betriebsgeheimnis, also kann man es nicht so richtig genau nachvollziehen. Also ich habe es mal mitgebracht, weil ich es irgendwie ganz interessant fand, wie bestimmte Wintersportgebiete auf den Klimawandel reagieren. Ob jetzt Schnee über Sommern da tatsächlich so eine nachhaltige Lösung ist, muss ich sagen, na ja, ich glaube, da gibt es dann doch bessere Ansätze.
Aber kurios, also auf die Idee erstmal zu kommen, ist schon was, muss ich sagen.
Absolut, ja.
Gut, ich meine, da herrscht wahrscheinlich im Winter, im Sommer auch keine 40 Grad oder so, sonst wäre sowas bestimmt auch nicht möglich. Also Schnee über Sommern, okay, eine Option, aber viele Skigebiete setzen auch verstärkt auf erneuerbare Energien. Das ist ja auch schon mal ein wichtiger Schritt. Erste Solarseilbahnen sind in der Erprobung und können dann zum Beispiel Skibusse oder auch Pistenraupen betanken sozusagen und da die Energiebilanz verbessern. Und ist natürlich aber jetzt auch ein bisschen die Frage, okay, das sind alles so ganz nette Maßnahmen, aber was kann eigentlich mal potenziell, wir wissen, der Wintersport hat keine riesig lange Zukunft mehr wahrscheinlich, was kann denn so nach Skiern und Snowboards in vielen Gebieten kommen, wenn dann wirklich auch wie in Südtirol 90% beschneit werden müssen, sollte man sich ja wirklich mal nach Alternativen umgucken. Da lohnt sich zum Beispiel auch mal ein Blick in die Schweiz. Da sind inzwischen etwa 40% der Skigebiete schon außer Betrieb, einerseits wegen des immer öfter ausbleibenden Schneefalls. Auch tatsächlich, weil jüngere Generationen immer weniger Interesse am Skifahren haben, finde ich auch interessant. Und natürlich auch, weil der ganze Spaß eben sehr teuer geworden ist. Also ich weiß nicht, weil so ein Skiwochenende, also wirklich nur ein Wochenende, schon mehrere hundert Euro kostet. Das ist halt auch nichts mehr was man mal eben mit der ganzen Familie kurz so zwischendurch
Absolut.
Macht oder so.
Ja.
Also da ist auf jeden Fall einiges in Bewegung. Und ganz interessant dazu fand ich vom Deutschlandfunk Kultur, da gibt es so ein Format, das heißt die Reportage, kann ich generell empfehlen. Und die hatten eine Folge, die hieß Nach dem Schnee, Lifte sterben im Skigebiet. Und da ist ein Reporter in so einem Schweizer Skigebiet unterwegs. Und ganz interessant, also die Schneekanonen stehen zwar auch zahlreich da, sind aber, muss man sagen, nicht nur teuer im Kauf, sondern eben auch sehr teuer im Betrieb. Und vor allem, wenn der Schnee dank warmem Föhn, also Föhn im Sinne von Wind, nicht elektrischer Föhn, dann schon bald wieder schmilzt, dann ist es halt auch so eine Kosten-Nutzen-Frage. Ein Kubikmeter Schnee kostet ungefähr 5 Franken. Und wenn man da Tausende bis Zehntausende Kubikmeter produziert, dann gehen eben auch die Kosten in die Höhe. Und da gibt es halt viele, gerade so in kleineren Skigebieten, natürlich, wie so oft am Markt, die größeren können sich schon irgendwie halten, aber gerade so kleinere haben da halt immer mehr Probleme, das Ganze finanziert zu bekommen. Und dieser Reporter ist dann auch noch im Anschluss auf einer Wanderung im Allgäu mitgegangen. Und da ist es eben auch so, dass das Skigebiet jetzt verstärkt in den anderen Jahreszeiten genutzt wird und auch touristisch vermarktet wird, um sich eben unabhängiger vom Schnee zu machen. Da gibt es auch ein Umweltbildungszentrum und eben ganz viel Sommersport und so weiter. Das Ganze wird allerdings auch stark vom bayerischen Landeshaushalt subventioniert. Also trägt sich auch noch nicht unbedingt von alleine. Die meisten, oder das heißt die meisten, aber viele fahren halt schon gerne dann im Winter in die Berge. Ich muss sagen, ich finde sie im Winter auch ein bisschen spannender als im Sommer. Aber ja, der Bürgermeister in dieser allgäuischen Gemeinde da sagte dann, das fand ich ganz interessant, wir werden in Zukunft nicht die Bedürfnisse des Gastes erfüllen, sondern des Menschen, der hier wohnt. Und dann kann der Gast zu uns kommen, dem es hier bei uns gefällt. Das sei auch ein wichtiger Faktor, dass eben auch mal geguckt wird, wie geht's eigentlich den Leuten vor Ort mit diesem ganzen Massentourismus, mit der riesigen Infrastruktur, mit den ganzen Einschränkungen, mit Verschmutzungen, die da mit einhergehen. Und einfach mal gucken, vielleicht ja, da ein bisschen mehr auf das Wohlergehen der Einheimischen zu achten und nicht immer nur auf das der Touris.
Ja, finde ich auf jeden Fall einen ziemlich smarten Ansatz zu sagen, wir nehmen uns da ein Stück zurück und gucken, dass die Gegebenheiten vor Ort für uns, für das Umfeld optimal sind. Ja, spannend. Und ehrlicherweise sollten wir alle uns einfach auch mal an die eigene Nase fassen. Also wenn immer wir in den Bergen unterwegs sind, ganz bewusst machen, welch ja schützenswerten Lebensraum wir da so vor uns haben. Ganz grundsätzlich wiederhole ich auch immer wieder gerne, wenn ihr draußen in der Natur seid, gilt, hinterlasst keine Spuren. Also nehmt alles mit, was ihr eingebracht habt, lasst da nichts zurück. Man kann ja auch eine Alternative zum Skiurlaub in den Bergen ins Auge fassen, und zwar die Skihalle, aber, ne, wink mit dem Zeigefinger. Das ist wirklich keine gute Alternative, denn Flächenversiegelung und wirklich auch ein enormer Energieverbrauch stecken da dahinter. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt zu empfehlen.
Stattdessen, aber die werden auch irgendwie immer mehr, oder? Oder bilde ich mir das ein?
Ich habe auch irgendwie das Gefühl. Und da sind wir wieder sozusagen bei den arabischen Staaten. Ne? Es gibt ja auch Skihallen in der Wüste. Wenn ihr an die Vereinigten Arabischen Emirate denkt, ganz ehrlich, das ist irgendwie schon auch eigentlich skurril.
Also was die Klimaanlagen da leisten müssen, ist schon astronomisch. Ja.
Absolut. Deshalb guckt doch lieber, ob ihr vielleicht Touren machen wollt, die etwas schonender auch für die Umwelt sind. Also vielleicht auch echt mit Langlaufski oder mit Schneeschuhen unterwegs seid oder mit einem Schlitten. Auch das kann ja wirklich wunderschön sein, durch so eine winterlich verschneite Landschaft zu gehen oder zumindest.
Ist auf jeden Fall deutlich entspannter. Also ich finde persönlich auch so einen entspannteren Winterurlaub schöner. Also auf einer Piste ist ja schon auch teilweise ganz schön gefährlich und wild und trubelig. Mhm, ja,
genau.
Gut, das war jetzt ganz schön viel. Abschließend haben wir aber noch 2 Empfehlungen für euch. Einmal von mir eine Doku des Bayerischen Rundfunks, und zwar Wintersport trotz Klimawandel mit Felix Neureuther und Sven Plöger. Mhm. Die sind da unterwegs in Skigebieten und holen sich dann von ExpertInnen und Leuten vor Ort oder aus eigener Erfahrung eben Einblicke, wie sich Wintersport und Klimawandel gegenseitig bedingen und wie wir dagegen steuern können. Also da geht auch noch mal einiges mehr ins Detail, oder ihr seht einfach mal so ein bisschen, wie das Ganze vor Ort abläuft. Finde ich auch ganz interessant, wie dann die Beschneiung geplant wird und so weiter. Also da könnt ihr mal reingucken, wenn ihr Lust habt. Das verlinken wir in den Shownotes.
Kann ich auch nur empfehlen, ist wirklich eine tolle Dokumentation und beide Protagonisten ja auch wirklich super sympathisch und total drin in diesem Thema. Für all diejenigen, die aber sagen, Mensch, irgendwie hätte ich mal Lust, mich wieder so ein bisschen reinzuversetzen in den Schnee, in eine winterliche Landschaft und irgendwie was Cooles zu erleben. Das könnt ihr auch vom Sofa aus. Und ich empfehle euch eben noch die Miniserie Schnee aus der ARD-Mediathek. Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Zum einen, weil großartige Schauspieler involviert sind. Also Brigitte Hubmeier, die ich ganz toll finde, und Robert Stadlober, die da die Hauptrollen spielen.
Es ist so, die sagen mir beide nichts, ehrlich gesagt. Aber okay, vielleicht, wenn ich sie sehe.
Mit Sicherheit sind sie euch schon in der einen oder anderen Konstellation begegnet. Ich weiß gar nicht so richtig, wie man es beschreiben soll. Also es ist auf jeden Fall irgendwie ein Stück weit düster. Es ist irgendwie so ein Mix aus vielleicht ja Mystery und Crime und Klima-Thriller, wenn man so will. Es ist eine Familiengeschichte verworben, ein gewisses dörfliches Leben, das da in so ein Drama irgendwie mündet. Und ist aber gedreht auch in einer wirklich spektakulären Kulisse in Südtirol und ich meine Venetien. Es geht um so einen sagenumwobenen Gletscher und Berg. Gut, zugegeben, das polarisiert vielleicht ein bisschen. Also es war auch in den Kritiken unterschiedlich besprochen, aber irgendwie ist es doch sehr mitreißend. Also man bleibt auf jeden Fall dran. Und ich würde sagen, es macht was mit einem, wenn man so ja die Auswirkungen der Natur da so bildgewaltig teilweise schon fast erleben kann. Also auch die musikalische Untermalung ist wirklich sehr gelungen. Und die Bilder sind einfach wirklich ergreifend und einnehmend. Also man bleibt da wirklich diese 6 Episoden ganz gespannt, wie es ausgeht. Das wollte ich euch nochmal mitgeben, bevor wir jetzt gleich zum Grünfutter kommen.
Spannend. Also habe ich auf jeden Fall jetzt auch Lust, mal reinzuschauen.
Werbung. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee, Landapotheke, Landidee altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info.
Ich habe schon angekündigt, wir kommen zum grünen Futter, das habe ich heute für euch dabei. Und da habe ich es mir ehrlicherweise ein bisschen einfach gemacht. Und zwar gebe ich heute ein Buch an euch weiter, das ich im Grunde selbst empfohlen bekommen habe. Und zwar von einer unserer Kolleginnen, von der lieben Hella, die gemeinsam mit Dörte den Bücherpodcast Seitenweise Glück von Bild der Frau moderiert. Und warum der letzte seiner Art von, ich hoffe, das ist richtig, Sybille Grandberg, das ist nämlich ein französischer Name, so lesenswert ist, dass dieses Buch es sogar unter Hellas Top 3 des letzten Jahres geschafft hat, das erzählt sie euch jetzt am besten selbst. Also bitte, Hella.
So, dann mein zweites von 3 Favoriten ist der letzte seiner Art von Sybille Grimbert. Das wundert dich nicht. Ne? Nein. Überrasch dich überhaupt nicht. Aber
sorry.
Da habe ich ja damals schon gesagt, das ist einer meiner Lieblingsbücher bis dato. Dann war in Folge 11, als es um Natur- und Abenteuerromane ging. Und da gehen wir auf eine Reise mit dem Zoologen Gass. Im Jahr 1835 beginnt es und er ist auf einer isländischen Insel, soll da die Fauna beobachten des Nordatlantiks. Und er ist dabei, wie Riesenalken gefangen werden, getötet werden und er rettet einen, nämlich Prosp, und nimmt den mit nach Hause. Und es entsteht eine ganz interessante, wunderbare, berührende, aber in Teilen auch merkwürdige Freundschaft zwischen Mensch und Tier. Mich hat das total begeistert, dieses Buch, weil es nicht nur um Artensterben geht, ein wahnsinnig wichtiges Thema, sondern diese Gefühlswelt, die da aufgemacht wird, sowohl auch transportiert wird von diesem Tier als auch von Gas. Es hat mich einfach gepackt und kann ich wärmstens empfehlen, vor allen Dingen für die beste Freundin, Lieblingskollegin oder Tier- und Naturbegeisterte, aber nicht für Leute, die absolute Bücherbeginner sind. Da finde ich, passt es nicht. Also man muss schon irgendwie sich auf Literatur einlassen können. Ist kein Einsteigerbuch.
Nee, auf besondere Settings auch und auf besondere Arten, Dinge zu beschreiben und darauf einzugehen. Das ist nicht gewöhnlich.
Also schöner hätte ich es eigentlich nicht sagen können. Deshalb wollte ich Hella ganz gern zu Wort kommen lassen. Das Buch hat schon wirklich so ein ganz speziellen Blickwinkel auf eine besondere Mensch-Tier-Beziehung, stellenweise echt sehr ergreifend und finde ich damit eine absolute Leseempfehlung. Also macht auch einfach so ein ganz anderes Universum auf, wenn man so will. Zudem kann ich euch natürlich wärmstens empfehlen, hört doch auch einfach mal in den Podcast Seitenweise Glück rein. Verlinken wir natürlich beides in den Shownotes. Und damit kommen wir zu dir, Jana, und der guten Nachricht zum Schluss.
Genau, ich habe eine gute Nachricht, und zwar fand ich das ganz cool, habe ich gelesen, dass ein paar niederländische Gemeinden Werbung für umweltschädliche Produkte im öffentlichen Raum verbieten wollen. Jetzt in erster Linie geht es da so um Werbung für Burger, Schokomilch, Geländewagen und so weiter, die uns ja ständig vorgaukeln, dass wir die unbedingt bräuchten für ein gesundes und glückliches Leben. Und zwei Gemeinden in den Niederlanden, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Bloemendaal in Nordholland, denke ich mal der Art, und Utrecht, das ist immerhin die viertgrößte Gemeinde des Landes, die haben jetzt beschlossen, auf Plakatwänden und anderen von der Gemeinde verwalteten Werbeflächen eben Werbung für Fleisch- und Milchprodukte zu verbieten, aber auch für Produkte, die von fossilen Brennstoffen abhängig sind, also wie Verbrennerautos oder auch Flugreisen. Und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, weil man diese Dinge eben nicht verbietet in dem Sinne, sie aber halt auch nicht mehr durch Werbung glorifiziert und Menschen eben immer wieder dieses vermeintliche Bedürfnis nach ihnen einredet. Und dass es Fleisch, Milch und Autos zu kaufen gibt, ich meine, das wissen wir ja alle. Aber die Massentierhaltung, die Abholzung des Regenwalds für Tierfutter etc., das sieht man eben nicht in dieser Werbung. Die verstärkt nur das Gefühl, dass diese Produkte alle super gut seien und dass wir sie uns möglichst oft gönnen sollten. Und dementsprechend finde ich das echt eine ganz interessante Maßnahme und bin auf jeden Fall gespannt, das jetzt zu sehen, ob die Niederlande mit solchen Maßnahmen schafft, ihr Ziel einzuhalten, zum Beispiel bis 2030 ihren Stickstoffausstoß, der vor allem in der Massentierhaltung entsteht, um die Hälfte zu reduzieren. Das ist nämlich auf jeden Fall ein wichtiges Ziel dieser ganzen Aktion. Und wie gesagt, interessiert mich, ob das sich in den Niederlanden noch weiter ausbreitet, ob das vielleicht auch irgendwann mal in andere Länder überschwappt und wie erfolgreich das dann ist. Also ich finde es auf jeden Fall ein interessantes Konzept.
Absolut, ja. Also ein sehr progressiver Ansatz. Super spannend, finde ich. Und welche Auswirkungen das haben wird, welche Kreise das zieht, ja, ist wirklich sehr interessant. Und eigentlich, finde ich, deckt sich das jetzt irgendwie so ganz gut mit dem, was ich noch sagen wollte. Nämlich, wir sind quasi nahezu am Ende, nämlich unserer Konsum-Challenge oder ich möchte besser sagen Nicht-Konsum-Challenge.
Korrekt.
Auch da sprechen wir in der nächsten Folge nämlich drüber, welche Auswirkungen das so hatte und welche Kreise das ziehen wird und verraten euch, ob und wie wir es geschafft haben, eben genau solchen Werbungen dann zu widerstehen. Ich bin total gespannt, was ihr auch zu berichten habt. Also wenn ihr was mit uns teilen wollt, wenn ihr uns begleitet habt quasi in dieser Konsum-Challenge oder Nicht-Konsum-Challenge, dann sind wir total gespannt auf eure Nachrichten, auf eure Erfahrungsberichte. Wenn ihr Tipps und Tricks für unsere anderen Hörerinnen und Hörer habt, teilen wir die total gerne. Also schickt uns, was immer ihr mit uns teilen wollt. Und ansonsten bleibt uns ja eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören bis hierhin. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis in 14 Tagen wieder.
Genau, bis dann. Macht's gut.
Macht's gut.